Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. 6% der Deutschen gehen nicht ins Internet. Das hat das Statistische Bundesamt heute gemeldet. Darunter sind bestimmt auch viele leidenschaftliche Radiohörer, die lieber durch die Programme surfen als durchs Internet. Warum etwa 3,4 Millionen Deutsche das Netz nicht nutzen, wir werden darüber gleich sprechen. Dann wird uns der Schriftsteller Stefan Thomé sagen, wie er die chinesischen Manöver rund um Taiwan einschätzt. Er lebt zeitweise in Taipeh und kennt Land und Leute seit vielen Jahren. Und dann gibt's hier in Fazit auch noch ein bisschen Horror, allerdings angereichert mit Klamauk. Ein Bär, der Kokain frisst und entsprechend aufgedreht auf Menschenjagd geht. Am Donnerstag kommt der Film, der vielleicht das Zeug zu einem Kultfilm hat, in die Kinos. Die meisten von uns sind täglich im Internet unterwegs. Das bedeutet zum Beispiel Nachrichten lesen, Mails checken, Fragen googeln, Online-Banking einkaufen. Das Internet, keine Frage, gehört zum Alltag. Doch es gibt in Deutschland auch Menschen, die mit dem Internet gar nichts zu tun haben. Das hat jetzt das Statistische Bundesamt für das Jahr 2022 mitgeteilt. Knapp 6% der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren, und das sind rund 3,4 Millionen, waren im vergangenen Jahr sogenannte Offliner. Das bedeutet, sie hatten noch nie das Internet genutzt. Am höchsten, nicht wirklich überraschend, ist der Anteil der Offliner bei den über 65-Jährigen. Was sagen uns diese Zahlen? Welche Schlüsse gilt es vielleicht zu ziehen? Das möchte ich nun mit Joachim Allgeier besprechen. Er ist Soziologe und Professor für Kommunikation und Digitalisierung an der Fachhochschule Fulda. Herr Allgeier, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ein Mensch, der älter als 65 Jahre ist und nie im Internet war, können wir davon ausgehen, dass er keine gezielte Entscheidung gegen das Internet getroffen hat, sondern dass er die Entwicklung einfach irgendwie verpasst hat?
Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, die wirklich ganz dezidiert sich dazu entschieden haben, dem Internet keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, da waren ja gerade viele Bedrohungsdiskurse, schwingen da so ein bisschen auch durch die Massenmedien, dass das auch eventuell was Bedrohliches sein kann, dass es Betrug gibt und Cyberangriffe und so weiter. Das ist die eine Facette. Und die andere Facette, denke ich, ist vielleicht auch einfach eine Kostenfrage, ja, dass sie sagen, okay, ich sehe den Nutzen nicht. Ich fühle mich mehr oder weniger gut informiert durch die Angebote, die ich sowieso in Anführungszeichen schon bezahlen muss, zum Beispiel durch die Rundfunkgebühren. Und die sind es einfach gewohnt, Radio und Fernsehen zu konsumieren und sehen dann vielleicht tatsächlich gar nicht so den Nutzen. Warum soll ich jetzt auch noch im Internet unterwegs sein?
Also könnte man von Internetverweigern sprechen?
Das gibt es sicherlich auch, aber ich denke, es ist eher so ein, naja, freundliches Ignorieren vielleicht, ja, dass man sagt, okay, solange das zusätzliche Kosten für mich verursacht, auch Kosten der Zeit, ja, ich muss ja erstmal lernen, wie das funktioniert. Ich glaube schon, dass es da so ein bisschen so eine Phobie geben könnte gegen neue technische Geräte. Es scheint alles sehr kompliziert zu sein. Man hört junge Leute über diese Technologien sprechen und die benutzen viele Worte, die irgendwie fremd klingen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sagen, ach, das muss ich mir gar nicht mehr antun.
Jetzt gibt es 2% der unter 45-Jährigen, die das Internet auch nicht nutzen. Würden Sie die auch dazu zählen, zu diesen Leuten, die einfach dem Medium gegenüber skeptisch sind?
Ja, da wissen wir leider sehr wenig drüber. Das würde mich ehrlich gesagt auch brennend interessieren. Ja, also die Datenlage ist da leider sehr dünn, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es verschiedene Beweggründe gibt. Zum einen vielleicht auch extreme Armut, ja, dass man sich schlicht und einfach nicht leisten kann und sagt, okay, das kostet mich je nach Tarif und je nach Angebot 20, 25, 30 Euro im Monat. Ja, das ist in anderen Ländern ja viel billiger als bei uns. Zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass es da tatsächlich auch so eine Verweigerungshaltung gibt, gerade wenn es von mir erwartet wird, dass ich da unterwegs bin, dann mache ich es gerade nicht. Ja, dann möchte ich eben nicht da teilhaben und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Menschen vielleicht auch ein bisschen von diesem Bedrohungsdiskurs, ja, wenn man sich jetzt allein anschaut, was jetzt gerade über diese ganzen neuen Dienste aus der Richtung künstliche Intelligenz so verbreitet wird, ja, das ist auch ein bisschen Angst machen. Also es ist quasi eine latente Bedrohung, auch Expertinnen und Experten sagen, es könnte gefährlich sein. Vielleicht ist das auch ein Grund.
Analphabetismus wird selbstverständlich auch eine Rolle spielen bei diesem ganzen Themenkomplex.
Ja, das kann natürlich noch dazukommen. Insgesamt sieht man ja, dass also je höher die Bildung ist bei Menschen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Internet unterwegs sind und sich auch einigermaßen gut auskennen. Also da sehe ich schon eine Verbindung, aber ob man jetzt quasi die Tatsache, dass man nicht im Internet mit Analphabetismus gleichsetzt, tue ich mir noch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ja, also Analphabetismus ist sicherlich noch eine größere Einschränkung, wie einfach das Internet nicht zu nutzen.
Ja. Herr Allgeier, 3,4 Millionen Menschen offline. Sollte es ein Mindestmaß an Dienstleistungen geben, die weiterhin analog erbracht werden können?
Ich finde aus verschiedenen Gründen, dass es notwendig ist tatsächlich, dass man noch was anbietet. Zum anderen ist es ja so, auch aus eigener Erfahrung, aber auch im größeren Bekanntenkreis, man liest ja auch oft so, dass die Digitalisierung, von der wir dauernd reden, ja auch noch nicht so 100%ig einwandfrei funktioniert. Ja. Also oftmals fängt man irgendeinen Prozess digital an und dann muss man doch noch eine Unterschrift schicken oder ein Dokument ausdrucken oder man braucht einen speziellen Ausweis, den man erstmal beantragen muss und so weiter und so weiter. Von daher ist es schon noch schwierig zu sagen, man muss da jetzt mitmachen. Also ich bin der Meinung, man müsste auf jeden Fall auch noch ganz analoge Verfahren für Leute, die eben gar keinen Zugang zum Internet haben, nach wie vor bereitstellen.
Wird denn der digitale Wandel, wird der aus Ihrer Sicht wirklich irgendwie von der Gesellschaft auch mitgestaltet oder lässt man die Dinge einfach laufen, so nach dem Motto, wer nicht mitkommt, Pech gehabt?
Also ich kann nicht sehen, dass es wirklich eine große, umfassende Strategie gibt, den digitalen Wandel in Deutschland zu gestalten. Ich sehe viele unterschiedliche Initiativen für alles Mögliche, übrigens auch für Seniorinnen und Senioren, unter anderem von den Volkshochschulen oder von verschiedenen Ministerien und so weiter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es quasi so eine wirklich umfassende Steuerung dieses Prozesses gibt. Ja, wer soll es auch machen? Also da gibt es viele gegenläufige Tendenzen und ich habe schon das Gefühl, das läuft so ein bisschen vor sich hin. Es gibt ein paar Leute, die kennen sich sehr gut aus. Es gibt noch viel mehr Leute, glaube ich, die denken, sie kennen sich sehr gut aus, aber es sind einfach so Durchschnittsuser, die mehr oder weniger das Internet benutzen. Und eben gibt es vielleicht auch einen Anteil der Bevölkerung, für die das Internet und soziale Medien und so weiter doch noch ein bisschen Neuland sind, sage ich mal, provokativ.
Also irgendwo gibt es dann auch gesellschaftliche Versäumnisse?
Ja, das glaube ich schon. Also spätestens bei der Covid-19-Pandemie wurde ja deutlich, dass man sehr viel über die Digitalisierung in Schulen und im Bildungsbereich gesprochen hat. Ja. Und wir mussten das quasi umsetzen, auch bei uns an der Hochschule oder insbesondere auch in normalen Schulen. Und da kam es wirklich auf das Engagement einzelner Lehrer und auf das Engagement einzelner Schulen an. Und da hat man sehr genau gesehen, dass quasi die Kluft der Digitalisierung sehr weit auseinander geht. Und das kann ich auch jetzt beobachten, dass es eben Leute gibt, ich behaupte mal, ein kleiner Anteil an Institutionen und vielleicht auch von Individuen, die sich sehr gut und sehr gewieft durch das Internet bewegen und es sehr gut benutzen können. Und es gibt halt auch Organisationen, Institutionen und eben Individuen, die tun sich wirklich noch schwer. Ja, und die dann, je mehr sie versuchen, da einzusteigen, sich vielleicht auch immer überforderter fühlen von den vielen neuen Angeboten und weiß gar nicht, auf welches man sich konzentrieren soll.
Offline. 6% der Deutschen waren noch nie im Internet. Joachim Allgeier war das, Professor für Kommunikation und Digitalisierung an der Fachhochschule Fulda. Er hat diese Zahlen, diese Entwicklungen eingeordnet, kommentiert. Herr Allgeier, Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Militärische Operationen, wie wir sie gerade rund um Taiwan gesehen haben, werden oft als Säbelrasseln bezeichnet. Das ist sprachlich ein nettes Bild in Anbetracht von Flugzeugträgern, Kampfflugzeugen, Bombern und dem Ziel des Manövers, die Abriegelung von Taiwan zu üben. Ein klar aggressiver Auftrag. Was Politiker und Militärs sagen, das ist das eine. Vielleicht ist das, was die Menschen in Taiwan sagen, etwas ganz anderes. Wie reagieren sie auf die Spannungen, die schon seit Jahren mal stärker, mal schwächer zu spüren sind? Darüber möchte ich mit Stefan Thomé sprechen. Er ist Philosoph und Schriftsteller, hat sich mehrfach in seinen Werken mit Taiwan beschäftigt, zum Beispiel in seinem Roman Pflaumenregen von 2021. Er lebt mit seiner taiwanesischen Frau zeitweise in Taipeh. Jetzt allerdings erreiche ich ihn im hessischen Biedenkopf. Herr Thomé, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Ein solches Manöver, das tagelang die Weltpolitik beherrscht. Offiziell ist es beendet, doch Gefechtsübungen gehen ganz offensichtlich weiter. Wie haben denn die Menschen in Taiwan die vergangenen Tage erlebt? War das ein Ausnahmezustand oder war das doch irgendwie Alltag?
Nein, also ein Ausnahmezustand war das nicht. Ich bin, wie Sie gesagt haben, gerade in Deutschland, aber jeden Tag mit meiner Frau und ihrer Familie in Kontakt. Das ist nichts Neues. Das hat es zuletzt nach dem Besuch von Nancy Pelosi im vergangenen August gegeben. Das macht China immer mal wieder in Reaktion auf bestimmte Ereignisse der Politik, in dem Fall den Zwischenstopp der taiwanischen Präsidentin in den USA, um das Missfallen zu bekunden, um dagegen zu protestieren, dass Taiwan sich international als Staat darstellt. In Taiwan selbst, auf der Insel, kriegt man davon nichts mit. Das ist in Gewässern, man sagt dann küstennah, aber das sind meistens schon noch ein paar hundert Seemeilen, und die Luftverteidigungszone, in die die chinesischen Flugzeuge da eindringen, die ist ja auch größer als der eigentliche Luftraum. Also man hört da nichts, man sieht da nichts. Das wird in den Nachrichten berichtet, aber ich habe mir versichern lassen, dass das auch diesmal nicht irgendwie die erste Nachricht in den Abendnachrichten war, sondern etwas weiter hinten kam, denn die Leute wissen, dass das eine Form der politischen Kommunikation ist, in der sich das Regime in Peking übt, aber keine unmittelbare Bedrohung für die Insel. Wenn ich mit meiner Frau jetzt skype und telefoniere, dann muss ich sie darauf ansprechen. Sie würde nicht darauf kommen. Also sie ist sehr politisch wach und interessiert, aber die Macron-Visite, das hat die Menschen beschäftigt, was der für Sachen gesagt hat, dass er sich so eindeutig auf die Seite Chinas gestellt hat, ja, und sich da ein bisschen eingeschmeichelt hat und von der strategischen Autonomie Europas gesprochen hat. Das ist Musik in den Ohren des Pekinger Regimes. Also ist nicht so, dass die Leute gleichgültig wären. Ich habe das auch schon erlebt. Da war ich in Taiwan, da gab es die Manöver und Leute haben mir besorgte E-Mails geschrieben aus Deutschland und man merkt davon nichts.
Also das Manöver hat jetzt nicht wirklich eine neue Qualität.
Na, ich bin kein Militärexperte, aber ich verfolge das natürlich, und man sagt also, dass zum ersten Mal ein Flugzeugträger involviert war, die Shandong, und auch ein bestimmter Typ von Kampfjets, die J-15, die also speziell konzipiert wurden, um von Flugzeugträgern zu starten und zu landen. Das deutet darauf hin, dass tatsächlich ein Angriff auf Taiwan simuliert wurde, nicht nur von der chinesischen Küstenseite, also von Westen her von Taiwan aus gesehen, sondern auch vom offenen Pazifik, von Osten her. Das hat es in dieser Form so noch nicht gegeben. Aber ich würde trotzdem nicht von der Eskalation sprechen, denn die Manöver im letzten August nach dem Pelosi-Besuch, die waren deutlich intensiver. Da wurden auch Raketen abgefeuert. Das hat man diesmal nicht getan. In der Kommunikation, die sich da vollzieht, schwingt auch mit, dass man honoriert, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses des Amerikanischen nicht nach Taiwan gereist ist, wie er es ursprünglich vorgehabt hat, sondern dass er Tsai Ing-wen, die taiwanische Präsidentin, zu Hause in Kalifornien empfangen hat. Man protestiert immer noch dagegen, aber es hat nicht denselben Status, denselben Stellenwert wie die Pelosi-Visite im letzten Jahr, und deshalb ist auch die Antwort nicht ganz so heftig. Säbelrasseln, ja, man soll es nicht verharmlosen. Das sind klare Drohgebärden, und sie formulieren eine Botschaft und einen Anspruch auf die Insel Taiwan und die Bereitschaft, den notfalls gewaltsam durchzusetzen. Aber für die Menschen in Taiwan ist das nichts Neues. Das ist eine Begleitmusik. Jedes Mal, wenn sich Taiwan international auf der Bühne zeigt, dann kommt so etwas.
Eine Begleitmusik. Und das finde ich jetzt doch einigermaßen überraschend, Herr Thome, so wie Sie das einschätzen, so wie Sie das beschreiben. In Deutschland ja auch ganz großes Thema in den Nachrichten, in Taiwan eigentlich offenbar nicht so groß. Wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster?
Naja, wir beachten Taiwan und China die meiste Zeit gar nicht, und dann kommt es zu so einer kurzzeitigen krisenhaften Zuspitzung, und dann sind wir überrascht und wachen sozusagen plötzlich auf, dass da etwas passiert, und können es aber nicht so richtig einschätzen in der Bedeutung. Die Menschen in Taiwan leben seit 70 Jahren letzten Endes mit einer militärischen Bedrohung von der anderen Seite der Taiwanstraße. Da gibt es also eine gewisse Gewöhnung, auch eine gewisse Abstumpfung. Und auch ein besseres Verständnis für das, was ich vorher gesagt habe, dass das eben eine Form der Kommunikation ist, dass das nicht der Auftakt zu einer militärischen Eskalation ist, sondern dass da eine Botschaft ausgesendet wird. Und die kennt man in Taiwan schon, und daran hat man sich gewöhnt, dass das kommt. Aber das versteht man und kann es einschätzen. Die meisten Menschen haben dazu eine Meinung. Sie finden das nervig, sie finden das überflüssig, und sie hätten gerne, dass das unterbleibt. Aber wir können uns die Welt ja nicht wünschen, wie wir sie gerne haben wollen, sondern müssen zur Kenntnis nehmen. China formuliert diesen Anspruch. Wichtig ist, dass in Taiwan dieser Konsens hält innerhalb der Gesellschaft, dass man sich diesem Anspruch des Pekinger Regimes eben nicht beugt. Das habe ich das Gefühl, ist auch diesmal der Fall, dass die meisten Menschen froh sind, dass die Präsidentin solche Kontakte hat, also dass sie in den USA mit relativ hochrangigen Vertretern, dem Sprecher des Präsidentenhauses, zusammentreffen kann. Und das ist wichtig für die Menschen in Taiwan, dass die Beziehungen zu den USA gut sind, dass man sich darauf verlassen kann, dass man von dort Unterstützung bekommt, wenn es Ärger mit China gibt.
In Hongkong war zu beobachten, wie die chinesische Regierung Stück für Stück und mit dem Einsatz auch von Gewalt die Freiheit der Bewohner von Hongkong eingeschränkt hat. Ist Taiwan durch seine Insellage von einem solchen Einfluss, von einer solchen Einflussnahme sicher?
Ja, solange es nicht zu einer Eskalation kommt, ist Taiwan, würde ich sagen, relativ sicher, einigermaßen sicher. Natürlich versucht China Einfluss zu nehmen durch Fake News, durch Cyberattacken, versucht man die Menschen zu verunsichern. In der Pandemie zum Beispiel kam das immer wieder vor, dass man den Menschen eingeredet hat, sie seien bedroht und sie würden von ihrer eigenen Regierung über die wahren Infektionszahlen belogen. Das ist nur ein Beispiel. Aber de facto durch die Insellage und das Wasser dazwischen ist Taiwan eben ja ein Stück weit dem chinesischen Einfluss entzogen und ist de facto ein demokratisches, freies und eigenständiges Land. Diese Eigenständigkeit wollen sich die Menschen bewahren. In Hongkong regiert inzwischen die Kommunistische Partei Chinas. Das ist in Taiwan ganz eindeutig nicht der Fall.
Taiwan und die militärischen Drohungen Chinas. Der Schriftsteller und Philosoph Stefan Thomae war das. Herr Thomae, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Clubradio war in Ungarn das letzte unabhängige Informations- und Talkradio. Doch da es nicht, wie es so schön heißt, regierungstreu gesendet hat, war es im Land von Viktor Orban ruckzuck weg vom Fenster, vom UKW-Fenster. Im Internet ging es weiter und dort haben die Radiomacher konsequent ganz offensichtlich gearbeitet. Mit Erfolg, wie wir in dem Beitrag von Wolfgang Fichtel hören.
www.clubradio.hu www.clubradio.hu HU steht für Ungarn.
Weltbekannteste Rundfunkstation aus Ungarn, ja? Is it correct?
Das ist Mihai Hardy, der Chefredakteur. Clubradio wurde vor 2 Jahren bekannter, als ihm lieb war.
Clubradio is a radio that has no frequency. So we are an animal that doesn't exist.
Plötzlich ohne UKW-Frequenz, ein Radio off-air wie ein Tier, das gar nicht existiert. Die Medienbehörde der Orbán-Regierung hat es stumm geschaltet. Der Fall beschäftigt den Europäischen Gerichtshof. Verstummt ist Clubradio aber deswegen nicht. Im Gegenteil, vermutlich war das Beste, was dem Sender passieren konnte. Plötzlich zum Ausweichen ins Netz gezwungen. Chefredakteur Mihai Hardy. Höchstwahrscheinlich haben wir mehr Hörer als früher, mehr Junge und 60% des alten Publikums sind uns ins Netz gefolgt. Naja, die Autoradiohörer fehlen ihm schon. Aber dafür ist Clubradio unfreiwillig schon in der Zukunft angekommen.
Rezept für Überleben.
Überleben mit dem gleichen Programm wie davor. Das ist Talk, Diskussion, Information. Und garantiert nicht auf Linie der nationalpopulistischen Regierung Orbán.
Jónapot kívánok a Clubradio mikrofonjánál, Bolgár György.
Jónapot, guten Tag. Bolgár ist der Star des Nachmittags im Clubradio. Im Flur sitzt seine Co-Pilotin und stellt die anrufenden Hörer durch. Auch denen, dem das Programm heute nicht passt. Wer sagt euch eigentlich, was live on air geht, will er wissen. Der Moderator nutzt das für eine Grundsatzerklärung in eigener Clubradiosache. Wir stehen nicht unter Druck von keiner Seite, sagt er. Clubradio sei nur abhängig von den Hörern. Die zahlen fürs Programm, weil sie spenden. Clubradio sendet auch Reklam, Werbung. Aber Firmen, die keinen Ärger in Ungarn haben wollen, werben nicht im Clubradio, sagt der Chefredakteur. In Ungarn sind wir das gewohnt. Die Regierung hat viele Möglichkeiten, es Firmen unangenehm zu machen. Deswegen gibt es bei Clubradio keine Werbung der Pharmaindustrie, auch keine Werbung von Mercedes oder Audi. Clubradio, ist das die Stimme der Opposition in Ungarn? Das will Chefredakteur Mihai Hardy so nicht stehen lassen. Wir kritisieren auch die Opposition. Wären die an der Regierung, würden sie uns auch nicht mögen, weil es unsere Aufgabe ist, die Regierenden zu kontrollieren. Andras Arato platzt ins Gespräch. Ihm gehört Clubradio. Wir haben sein kleines Büro besetzt, weil es das ruhigste ist im Sender. Clubradio ist gerade Untermieter im Haus der Gewerkschaften. Dass Clubradio ins Netz gezwungen wurde, hat auch Vorteile, sagt er.
So a lot of idiotism is not obligatory for Clubradio.
Viele idiotische Vorschriften gelten dann nicht fürs Clubradio. Zum Beispiel, dass 50% der Musik ungarische Musik sein muss.
Absolutely idiotism.
Auf UKW zu empfangen sind nur noch der staatliche Rundfunk und die Sender, die Orbán-Freunden gehören. Clubradio sendet im Netz. ohne staatlichen Einfluss. Haben Sie keine Angst, dass sich das mal ändern könnte?
Nein,
die Angst haben wir nicht. Wir haben auch keine andere Wahl. Orban und Co. haben einen großen Medienluftballon aufgeblasen. Und irgendwo gibt es ein kleines Loch. Das ist Clubradio, wo Luft abgelassen wird.
Und die Wirklichkeit.
Ohne Regierungspropaganda, will der Clubradio-Chefredakteur damit sagen.
Mischoraiallo.
Hartnäckig und im Netz erfolgreich das ungarische Clubradio, dem die ungarische Regierung die UKW-Frequenz weggenommen hat. Ein Bericht war das von Wolfgang Fichtel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thomas Jädicke.
Der israelische Schriftsteller Meir Shalev ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Staatspräsident Herzog bedauerte auf Twitter, dass er nie wieder die gespannte Erwartung auf ein neues Buch von Shalev empfinden werde. Der Schriftsteller galt als eine der wichtigsten zeitgenössischen Stimmen in Israel. Er setzte sich für eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt mit den Palästinensern ein. Jan-Christoph Kitzler.
Vor seiner literarischen Karriere war Shalev ein bekannter Fernsehmoderator und er war auch eine wichtige politische Stimme in Israels Kulturszene. Seit dem Sechstagekrieg, in dem er als junger Soldat versehentlich durch Kugeln aus den eigenen Reihen verletzt worden war, sprach er sich für die Rückgabe von Israel besetzter Gebiete aus. 2007 kritisierte er in der Neuen Zürcher Zeitung, dass Israel so wörtlich nicht zu Hause die Demokratie und in seinem Hinterhof die Apartheid pflegen könne. Zur Zukunft Israels äußerte er sich immer wieder pessimistisch. Seine Bücher wie Judiths Liebe oder ein russischer Roman wurden in über 20 Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. Damit gilt Meir Shalev als einer der erfolgreichsten israelischen Autoren seiner Zeit.
Ein kuwaitisches Medienunternehmen will seine Online-Nachrichten künftig von einer virtuellen Sprecherin vorlesen lassen, die von einer künstlichen Intelligenz geschaffen worden sein soll. Auf dem Twitter-Konto der Webseite Kuwait News erschien ein Video mit einer blonden Frau, die sich als Fetha vorstellte. Sie sei die erste Moderatorin in Kuwait, die mit künstlicher Intelligenz arbeite, sagte sie in klassischem Arabisch. Das 13-sekündige Video löste eine Flut von Reaktionen aus. Neben der Angst vor Arbeitsplatzverlusten ging es auch um die Sorge, dass die Falschinformationen im Netz weiter zunehmen könnten. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat menschliche Schädel sowie Grabbeigaben an Vertreter indigener Völker der Insel Hawaii zurückgegeben. Stiftungspräsident Parzinger erklärte, sie stammten aus kolonialen Kontexten. Menschliche Überreste würden zurückgegeben, wenn die Herkunftsländer und Gesellschaften bekannt sind und eine Rückführung wünschten, so Parzinger weiter. Die Grabbeigaben waren rund 135 Jahre Teil der Sammlung des Ethnologischen Museums in Berlin. Sie stammten aus der Sammlung des Lepra-Forschers Eduard Arning, der sie nach eigenen Angaben um 1885 in Hawaii heimlich aus Grabhöhlen entnahm. Die Stuttgarter Punkband Trigger Cut musste ihre Großbritannien-Tour absagen, weil ihr die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert wurde. Gitarrist Ralf Scharschmidt berichtete auf Facebook von einer demütigenden Erfahrung mit der Grenzpolizei, die ein den Organisatoren unbekanntes Zertifikat eingefordert habe. Der Musiker und Musikjournalist Robert Rothiefer sagte über die britischen Einreiseregeln im Deutschlandfunk:
Das ist auch irgendwie ein Problem für den Popstandort Großbritannien, auch wenn die Briten das selbst dann nicht so sehen, weil sie sich eher als Pop Export, denn als Pop-Importland sehen, aber solche Beziehungen berufen schon auf Gegenseitigkeit und sowas ruiniert auch den Ruf eines Landes. Und auch wenn die Leute dann noch so eine Geschichte lesen wie die von Trigger Cut, dann trägt das ja nicht unbedingt zu den Sympathiewerten eines Landes bei.
Die dreiköpfige Band Trigger Cut sollte in 7 Städten Großbritanniens auftreten.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs in den vergangenen Tagen haben wir hier in Fazit in einer kleinen Reihe Menschen kennengelernt, die in der Kulturbranche wichtigen Berufen nachgehen, die aber selten im Rampenlicht stehen. Buchbinder zum Beispiel, Filmplakatmaler, Location Scouts, ein Bilderrahmenmacher. Heute werden wir mit jemandem sprechen, der für Kunstlogistik unentbehrlich ist, für das Zustandekommen von Ausstellungen, Katrin Sandrini. Sie ist die Geschäftsführerin der Kunstspedition Museumspartner. Diese international tätige Firma hat ihren Sitz in Zirl in Tirol in der Nähe von Innsbruck. Und von dort ist sie jetzt zugeschaltet. Frau Sandrini, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seit 20 Jahren gibt es Ihre Spedition. Wie ist denn die Idee entstanden, einen solchen Betrieb zu gründen? Haben Sie sich einfach als Spedition spezialisiert?
Das ist richtig. Das ist vor meiner Zeit passiert. Der jetzige Mitgeschäftsführer Peter Elsässer und auch Gründer dieser Firma, war einer der zwei Gründer, war schon seit über 20 Jahren vorher in der Logistikbranche tätig. Der hat bei sehr bekannten großen Logistikunternehmen wie Schenker zum Beispiel gearbeitet. Und die hatten damals schon eigene Kunstabteilungen und dort haben sie sich dann irgendwann gesagt, so, wir machen uns selbstständig und wir versuchen das jetzt alleine. Also es ist gewachsen im normalen Speditionsbetrieb, bis man dann gesagt hat, man versucht es jetzt alleine und mittlerweile schon über 20 Jahren sehr erfolgreich.
Gegenstände, die viele Millionen Euro wert sind und von A nach B transportiert werden müssen, die müssen selbstverständlich mit Samthandschuhen gewissermaßen angefasst werden. Die müssen verpackt, sicher transportiert, ausgepackt werden, aufgestellt oder aufgehängt werden. Welche handwerklichen Fähigkeiten sind denn da gefordert, Frau Sandrini?
Ja, das ist richtig. Also Samthandschuhe nicht ganz richtig. Also heutzutage, es gibt für verschiedene Materialien verschiedene Handschuhe tatsächlich. Aber das nur nebenbei. Die verschiedenen Technik, die verschiedenen Kenntnisse, die unsere Mitarbeiter haben müssen, sind zum Beispiel eine abgeschlossene Lehre wäre gut. Wir suchen immer wieder Tischlermeister. Also einfach handwerkliches Geschick ist sehr wichtig. Tischlermeister deswegen, weil wir haben eine eigene Verpackungswerkstatt, wo wir Klimakisten oder andere Verpackungskisten oder Verpackungen vorbereiten und anfertigen und die werden passgenau angefertigt. Und aus diesem Grund ist handwerkliches Geschick natürlich das A und O. Aber wir sind auch froh, wenn wir Mechaniker oder sowas bekommen können, denn auch die haben, also wichtig ist ein feinmotorisches Gefühl und Liebe zum Detail und handwerkliches Geschick. Den Rest kann man lernen tatsächlich.
Also wenn man zum Beispiel Klimakisten baut, so wie Sie es beschreiben, Frau Sandrini, dann hat das Ganze natürlich einen Vorlauf. Also Sie können nicht von heute auf morgen einen Auftrag annehmen und ihn dann übermorgen ausführen.
Nein, nein, da haben Sie vollkommen recht. Also das hat dort meistens ein paar Wochen Vorlauf, wenn nicht sogar Monate, wenn es größere Aufträge sind. Also in der Regel, wenn wir für Museen arbeiten, dann nehmen wir ganz klassisch bei großen Ausschreibungen mit. Da nehmen wir teil. Und wenn ein Museum sagt, es macht eine Van Gogh-Ausstellung beispielsweise, ein deutsches Museum, und leiht sich verschiedene Van Goghs, dann können wir hier mitmachen, wenn wir wollen. Und dann werden die Transporte sozusagen die verschiedenen Leihgeber kontaktiert und dann müssen wir ein Angebot stellen.
Das A und O ist, denke ich, das Vertrauen. Ein Leihgeber gibt ein wertvolles Werk sicherlich nur her, wenn er weiß, dass es keinen Schaden nimmt. Welche Vorgaben werden Ihnen denn gemacht?
Vorgaben werden hinsichtlich der Verpackung gemacht, also von den Klimakisten bis zu Antivibrationsmatten, dass also so wenig wie möglich Vibration während des Transportes passiert, aber auch Transportbegleitungen sind Vorschrift. Manchmal, dass Sicherheitspersonen den Transport begleiten oder dass ein Kurier, ein Restaurator am LKW mitreist und vor dem Transport ein Zustandsprotokoll erstellt und auch nach dem Transport wieder eines erstellt, um den Zustand zu überprüfen, dass ja nichts passiert ist während des Transportes. Es gibt auch eigene Shockwatches zum Beispiel, so Kleber, die man auf den Kisten anbringen kann, die nachweisen, ob während dem Transport was gewackelt hat, aber auch Klimatracker, wo wir sozusagen Luftfeuchtigkeit und Temperatur während des Transportes messen können und im Nachhinein auswerten können.
Ich kann mir vorstellen, dass Diskretion auch ganz wichtig ist in diesem Tätigkeitsfeld. Also vielleicht sogar so etwas wie Geheimhaltung, gibt es das auch?
Absolut, absolut. Also alle unsere Mitarbeiter unterschreiben das. Unsere Mitarbeiter müssen einen einwandfreien Leumund haben. Also sonst dürfen sie bei uns nicht arbeiten. Das ist Vorschrift. Und wir können natürlich wenig sagen, welche Objekte zu welchen Zeiten wohin transportiert werden. Das ist unterliegt großer Geheimhaltung und die Routen werden oft dann kurzfristig geplant und unterliegen, die sind ja auch unsere Fahrzeuge, sind unter anderem GPS getrackt und die unterliegen dann einem Geofencing, das heißt die Route, die wir fahren dürfen, wird vorher abgestimmt und wenn die Route verlassen würden, werden wir natürlich benachrichtigt.
In einem solchen Gespräch muss ich selbstverständlich auch nach einem Superlativ fragen. Was war denn für Sie, für Ihre Spedition die größte Herausforderung?
Wir haben einmal zum Beispiel einen Transport von 5 lebensgroßen Glaspferden gemacht, die in Murano bei Venedig produziert worden sind, für ein Karussell in Doha, wo sie jetzt stehen. Und der Transport war deswegen so herausfordernd, weil Die Glaspferde standen dort schon seit einiger Zeit. Die wurden 2011, glaube ich, produziert und ein paar Jahre später bekamen wir den Auftrag und die gingen nicht durch das Tor. Wir mussten sozusagen für den Transport schon mal eine Mauer einschlagen, um die Kisten aus der Produktionswerkstatt des Glasers zu bekommen, hatten dann den Auftrag hier in Innsbruck, die Pferde umzusetzen auf neuen Glasständern, weil die Glasstände waren nicht mehr so schön und nicht so sicher, weil diese Glaspferde waren nicht aus einem Guss. Sie müssen sich vorstellen, es waren 5 verschiedene in verschiedenen Farben, ein blaues, ein rotes, ein gelbes. Und die sind aus Ziegelsteintechnik gebaut worden, also Glasziegel. Und bei einigen ließ der Kleber schon nach, also die mussten noch gesichert werden und umgestellt werden auf neue Ständer. Und dann haben wir sie per Luftfracht, also sicher verpackt. Wir haben ein eigenes Verpackungskonzept erarbeitet für die Pferde und haben mehrere Kisten getestet. Sie müssen sich vorstellen, so ein Glaspferd wiegt über 2 Tonnen pro Pferd und das muss ja dann noch sicher in der Kiste sein. Wir haben die dann sicher in Klimakisten verpackt und mit einem speziellen Füllmaterial gefüllt, dass sie sich auch nicht bewegen können und dass nachher auch rückstandslos wieder entfernt werden konnte. Und die sind dann mit dem LKW nach Luxemburg transportiert worden und direkt nach Doha geflogen.
Von Venedig über Innsbruck und Luxemburg bis Doha. Und das Flugzeug ist ganz offensichtlich nicht in Turbulenzen geraten. Hätte wahrscheinlich nicht geraten dürfen.
Nein. Aber es ist ein Cargoflieger. Also es gibt ja nicht so viele Flughafen, wo übergroße Sachen transportiert werden können. Also ab Innsbruck wäre das sowieso nicht gegangen. Sowas fliegt nur aus Frankfurt oder Luxemburg oder Liège oder Sonstiges raus, so große Sachen. Und wir haben es drüben dann auch installieren dürfen. Also das ist jetzt in diesem Karussell tatsächlich in einem Kinetismus eingebaut, wo es alternierend mit Luxusautos auf und nieder geht sozusagen.
Sind Sie da ein bisschen nervös, wenn Sie wissen, aus der Ferne gerade ist so ein spektakulärer Transport unterwegs?
Tatsächlich nein, meistens nicht, weil ich überwache das schon. Also ich bin immer mit unseren Partner-Speditionen in Kontakt. Wir arbeiten international sehr gut zusammen in einem Verbund von internationalen Kunstspeditionen, das heißt ICEFAT. Und da haben wir in fast in jedem Land sehr gute Partner, denen wir 100% vertrauen können, mit denen wir dann lokal dort arbeiten. Also die machen für uns zum Beispiel in Doha dann das Supervising, dass am Flughafen, am Rollfeld schon ein Mitarbeiter der Spedition dort die Sachen in Empfang nimmt und kontrolliert, bis sie sicher im LKW verladen sind.
Ja. Im Maschinenraum des Kulturbetriebs zum Schluss unserer Reihe hier in Fazit mit Berufen im Kulturbereich, die nicht so im Rampenlicht stehen, haben wir heute über Kunsttransporte gesprochen und zwar mit Katrin Sandrini, die Geschäftsführerin der international tätigen Kunstspedition Museumspartner in Zirl in der Nähe von Innsbruck. Frau Sandrini, vielen Dank und guten Abend.
Vielen Dank Ihnen. Dankeschön.
Was passiert, wenn ein Bär eine dicke Portion Kokain frisst? Sein Rausch wird zum Trip, zum Horrortrip. Das ist ganz kurz gefasst das Thema eines Filmes, der jetzt in die Kinos kommt, der im Internet schon als Kultfilm gehandelt wird und der in den USA einen fulminanten Kinostart hingelegt und 90 Millionen Dollar zum Anfang eingespielt hat. Und Achtung, so klingt The Cocaine Bear.
The bear, it fucking did cocaine. Did cocaine.
There was a bear.
A bear?
It was barf.
Hey, that's inappropriate.
You're safe. Bears can't climb trees.
Of course I can.
Cocaine Bear. Am Donnerstag in den deutschen Kinos. Zu mir ins Studio gekommen ist jetzt der Medienwissenschaftler und Filmkritiker Daniel Eschkötter. Hallo, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ist das Thema dieses Films, ein Bär im Kokainrausch?
Ja, ich würde es nicht mal als ein Thema bezeichnen, sondern eher vielleicht als so eine Konstellation oder eine Logik. Also das ist schon so einfach runterbrechbar. Ein völlig buchstäblich gemeinter Titel, der dann aber auch vielleicht eine Art Formel oder Experiment sein soll. Also was ergibt es in einer Hollywood-Fantasie, wenn Raubtier und eine extrem aufputschende Droge addiert werden sozusagen? Und was der Film von der Regisseurin Elizabeth Banks dann macht, ist sich eine Geschichte aus, ja sozusagen aus dem Zeitungsteil Vermischtes, also eigentlich sowas wie eine ländliche Legende zu nehmen und sich selbst wie unter Drogeneinfluss sozusagen auszumalen, wie die auch hätte verlaufen können. Denn das ist so ein bisschen das Absurde, dass Cocaine Bear tatsächlich in der Grundidee auf einer wahren Begebenheit beruht. Denn 1985, da spielt auch der Film, das haben wir gerade durch die Musik auch so ein bisschen angedeutet gefunden, da wurde wirklich ein toter amerikanischer Black Bear in einem Nationalpark in Georgia gefunden und der hatte eine riesige Menge Kokain im Magen, das ein Drogenschmuggler aus einem abstürzenden Flugzeug geworfen hatte. Und Cocaine Bear, der animiert sozusagen, also der Film, der animiert diese Geschichte und diese Bären nun also in mehrfacher Hinsicht, kann man vielleicht sagen. Also mit vielen teuren Spezialeffekten zum Beispiel. Und er lässt diese Bären auf ein sehr disparates Personal treffen, das sich, ja kurz gesagt, aus unterschiedlichen Gründen in den Nationalpark einfindet. Und das im Übrigen aus ziemlich vielen tollen SchauspielerInnen besteht, die zum Großteil so aus dem ambitionierten Serienfernsehen bekannt sind, wenn sie denn bekannt sind. Und dazu noch der große Gangsterdarsteller Ray Liotta, den muss man noch erwähnen, denn das ist seine letzte Rolle und dem ist der Film dann übrigens auch gewidmet. Naja, und das klang gerade schon an, glaube ich, dass das Aufeinandertreffen dieses Ensembles mit der Bärin dann halt erwartungsgemäß ziemlich blutig verläuft.
Das klingt, so wie Sie es schildern, Herr Eschkötter, ja, nach einer ziemlich überdrehten Geschichte, einer ziemlich überdrehten Story. Horrortier und Klamauk, ist das die Absicht?
Ja, das will schon beides sein. Das ist schon ein Film einerseits in der Traditions Linie von etwas, was vielleicht ein bisschen ernsthafter ist und was dann meistens Natural Horror heißt, also ein Genre, das reicht von ja wirklich satisfaktionsfähigen Sachen sozusagen aus filmkritischer Sicht wie Hitchcocks The Birds, also die Vögel oder Spielbergs Weißer Hai bis natürlich zu unzähligen B- und C-Movies. Ja, und Cocaine Bear will dieses eigentlich dann klassische B-Genre nun sozusagen wieder auf einträglichere Kinofüße stellen, vielleicht auch solidere, ohne aber nun gleich Spielberg oder Hitchcock sein zu müssen. Also das ist schon irgendwie selbstbewusster und reflexiver. Ja, Pseudo-Trash kann man vielleicht sagen, so mit typischen Versatzstücken aus billigen Horrorfilmen, also extrem blutigen Sequenzen, einer Vielzahl an fast karikaturhaften Figuren, die aber vor allem erstmal als Bärenbeute im Skript stehen und das aber dann alles irgendwie auch mit ironischer Distanz. Was den Film aber für mich dann schon zum echten Genrefilm macht, das ist dann, dass er den Horror jetzt nicht irgendwie geschmackvoll verpacken will und der Bär soll nun auch nicht für irgendwas Größeres stehen. Also es ist keine Allegorie und der Film will auch nicht wirklich was über die amerikanischen 80er und ihre Drogenkriege erzählen oder so. Das ist schon eher ein Spaßprogramm.
Also karikaturhafte Figuren, ist das tatsächlich spaßig, irgendwie unterhaltsam?
Naja, also man kann vielleicht sagen, dass das für richtige Horrorfans sicher zu zahm ist und für ein Arthouse-Publikum wiederum, trotz eben dieses Serienensembles, das eigentlich aus, ja, aus so Arthouse-Serien kommt, ist das dann vielleicht doch zu blutig. Aber für mich zumindest entsteht da schon irgendwie, ja, vielleicht kein Meta-Vergnügen, aber so ein abgeleitetes Vergnügen am Film, also durch diese Dynamik unter Droge sozusagen. Und vor allem doch ein ziemlich geschicktes Zusammenspiel von dem, was da versteckt wird und dem, was da gezeigt wird. Also zum Beispiel gibt es immer mal wieder die Bären eher so als so eine schnelle, überraschende Schliere im Bildhintergrund. Das ist dann eher ein Gruselaspekt, ein klassischer des Films. Und dann gibt es plötzlich vollfrontale Porträts von einer wirklich ziemlich gut computergenerierten Kokainnasenbären und auch richtigen Metzelhorror, der dann schon ja durch wirklich ein zu viel an Gewalt, durch getrennte Gliedmaßen, ich will das jetzt nicht als ausbuchstabieren, eigentlich fast in eine Ekelkomödie umschlägt.
Ich hatte es gesagt, vor dem Kinostart in Deutschland, jetzt am Donnerstag, war der Film schon ein großer Erfolg in den USA und auch im Internet. Hat denn Cocaine Bear das Zeug für einen Kultfilm?
Naja, die Frage wäre dann ja, ist sowas wie Kult planbar? Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Frage und auch der Versuch von Cocaine Bear. Und eigentlich wäre die Antwort darauf ja immer nein, denn Kult, ja, das impliziert ja eigentlich sowas wie ein gewachsenes Fanverhältnis oder eine Dauer. Aber Cocaine Bear ist da schon irgendwie eine Probe drauf, ob man Kult nicht vielleicht doch eben ja, schnell hergestellt werden kann und ob sich eine Formel finden oder wiederfinden lässt, mit der sowas wie eine B-Movie-Logik wieder in beinahe Blockbuster mit mittelgroßem Budget verwandelt werden kann, was ja eigentlich nicht mehr gemacht wird. Und wenn man das mit dieser Kultherstellung so ernst nimmt, dann wäre der eigentliche Film fast nur noch eine 90-minütige Pflichtübung, würde ich sagen, oder so ein Appendix. Also das eigentliche war dann der Hype vorher, der sich natürlich auch im virtuosen Trailer, aber vor allem dem absurden Titel oder dem Titelversprechen verdankt hat. Also das Versprechen war dann vielleicht eine besonders selbstbewusste, aufgekratzte Version einer Tier-Monster-Horror-Komödie, kann man und, vielleicht sagen.
Und dieses Versprechen, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Eschkötter, dieses Versprechen hält die Produktion ein?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ist auch nicht so schwierig, vielleicht ein Tier und eine stimulierende Substanz so zusammenzubringen, dass damit Exzess produziert wird. Das bekommt der Film schon irgendwie souverän hin. Und die Hauptleistung ist wahrscheinlich ohnehin, dass der Titelvorschuss jetzt nicht vollkommen verschenkt wurde, sondern ja, den Exzess, also auch die Verschwendung von Ressourcen wie eben tollen SchauspielerInnen, die gar nicht so viel zu tun haben und einem enormen Spezialeffektbudget, also diese Verschwendung vergnüglich irgendwie zu feiern. Ich würde also schon sagen, dass der Film dem Titel, der zumindest in den USA inzwischen fast ein geflügeltes Wort ist, dass der Film dem durchaus irgendwie gerecht wird. Und ja, er setzt mit den Einspielergebnissen natürlich auch neue Überbietungsideen frei. Also es dauert wahrscheinlich nicht so lange, bis wir dann hier über Methamphetamin, Alligator oder sowas sprechen könnten. Aber das wird dann wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie das bei Cocaine Bear schon der Fall ist.
Cocaine Bear, eine aufgedrehte Mischung aus Horror und Klamauk, ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Vielen Dank, Daniel Eschgötter.
Ja, ich danke auch.
Und nun hier im Fazit Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons.
Vom Konzert der Wärmepumpen bis zum Joghurt als Waffe. Die Feuilletons vom Mittwoch machen neugierig. Markus Wöller unterzieht in der Welt die Wärmepumpen einer Stilkritik. Manche Wärmepumpen, wie etwa die Compress 6800i AW von Bosch, sehen aus wie überdimensionierte Wäschetrockner, beginnt der Journalist mit einer Kritik des Designs, das man nun besonders in Neubaugebieten begutachten könne. Die Wärmepumpen, die Tag und Nacht laufen müssen, böten auch so einiges fürs Ohr. Der Bundesverband Wärmepumpe e.V. spreche zwar vom Schallpegel eines raschelnden Baumes, aber größere Anlagen könnten schon mal mit 65 Dezibel tieffrequent brummen. Wenn man weiß, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen ähnlich wie Kühlschränke nur umgekehrt funktionieren, dann würde man sich auch über Glucksen, Quietschen und Rülpsen nicht wundern, schreibt Wöller weiter in der Welt. Bei der Dichte von Wärmepumpen auf den Handtuchgrundstücken neuerer Eigenheimsiedlungen kann das ein atonales Konzert werden. So oder so, der Ton macht die Musik. Als gefährliche Kakophonie wurde in Europa Emmanuel Macrons Bemerkung gewertet, Europa dürfe sich nicht im Konflikt um Taiwan in fremde Krisen ziehen lassen und kein Mitläufer der USA sein. Die einhellige Kritik aus Europa und den USA, es sei ein großer Fehler, sich als Westen in dieser Sache spalten zu lassen. Die Empörung ist nachvollziehbar und sie ist auch berechtigt, schreibt nun Sonja Zekri in der Süddeutschen. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass es mit der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA auch wieder ganz schnell vorbei mit dem Interesse der USA an Europa sein könnte, etwa wenn Donald Trump erneut Präsident würde. Und was sei überhaupt gemeint, wenn nun vom Westen, der nicht gespalten werden dürfe, die Rede sei? Wenn der Westen mehr sei als die geografische Summe aus den USA und Europa, dann vielleicht eine Wertegemeinschaft? Nur dann stelle sich eine Frage, die wohl das Dilemma des Westens ausmache. Warum, so fragen seine Kritiker oft, werden die Ukrainer für ihren Nationalismus gelobt, andere Länder aber nicht? Schreibt Zekri. Warum erstreckt sich die Empathie nicht auf die Opfer der Kriege in Jemen oder im äthiopischen Tigray? Und, möchte man ergänzen, begreift der Westen eigentlich, dass gerade auch in Iran für Freiheit und Gleichberechtigung gekämpft wird, oder liegt das Land einfach zu weit weg von Europa? Ali Saderzadeh berichtet in der Frankfurter Allgemeinen über ein YouTube-Video aus der iranischen Stadt Mashhad, das für Wirbel im Land gesorgt hat. Die einminütige Aufnahme zeigt, wie sich ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft zwei Frauen nähert, mit ihnen spricht, dann nach einem Eimer Joghurt im Regal greift und den beiden den Inhalt über den Kopf schüttet. Die Angegriffenen waren Mutter und Tochter ohne Hijab. Bei dem Täter habe es sich um das Mitglied paramilitärischer Gruppen gehandelt, die nun noch brutaler als die Sittenpolizei vorgingen. Wobei für die Regierung und die Justiz die Täter natürlich die Frauen sind. Die Staatsanwaltschaft gab schließlich die Verhaftung der beiden Frauen wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung in der Öffentlichkeit bekannt, schreibt Saderzadeh. Der Angreifer wurde verwarnt. Nein, so trostlos wird diese Kulturpresseschau nicht enden. Dank Hans Zippert. In Deutschland werden vermehrt Geldautomaten gesprengt. Die Täter kommen vor allem aus den Niederlanden. Hilfreich wären kleine Hunde, die Sprengstoff und Holländer riechen können und im Inneren der Geräte Wache halten, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Sie könnten darüber hinaus Kunden durch Knurren davor warnen, ihr Konto zu überziehen.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.